Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio.
Bei uns sind auch in dieser Woche die Spitzenkandidaten der 7 aussichtsreichsten Parteien. Im langen Interview eine spannende Stunde wünschen Jan Kummer und
Uta Deko. Sie finden alle langen Interviews im Netz auf mdrsachsen.de. Dort ist auch das Wahlkonzept veröffentlicht, wo Sie nochmal transparent nachlesen können, wie wir berichten, warum wir wen eingeladen haben.
Zu Gast im Studio ist heute Franziska Schubert, die gemeinsam mit Katja Mayer und Wolfram Günther die Grünen in diesem Wahlkampf anführt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und damit nochmal von mir, hallo Frau Schubert. Und zum Warmreden und Vorstellen starten wir auch bei Ihnen mit einer kleinen Fragerunde.
10 Fragen, 10 Antworten. Also 10 kurze Antworten.
Auch an Sie die etwas despektierliche Frage gegenüber Frauen. Alter und Wohnort.
Ich bin 42 Jahre alt und mein Hauptwohnsitz ist in Görlitz.
Erlernter Beruf.
Ich bin Wirtschafts- und Sozialgeografin.
Wann haben Sie zuletzt jenseits des politischen Mandats gearbeitet und als was?
Ich habe vor meiner Tätigkeit im Landtag, also bis 2014, an der Uni gearbeitet, hier in Dresden. Habe dort mit Studierenden gearbeitet, in der Lehre, in der Forschung. Mein Schwerpunktbereich war die Wirtschaftsgeografie mit dem Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa.
Was fasziniert Sie an Politik?
Die Möglichkeiten, aktiv etwas gestalten zu können, Menschen unterstützen zu können und Entscheidungen für Gegenwart und Zukunft treffen zu können.
Und die nächste Antwort kenne ich, würde ich wetten.
Wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
Mein kleiner Sohn.
Nochmal, wie alt ist er jetzt?
5 Monate und 3 Tage.
Was ist Ihre größte Macke?
Ich bin ziemlich stur.
Und Ihre größte Stärke?
Ich bin beharrlich.
Wobei entspannen Sie am besten?
In der Natur entspanne ich am besten, wenn ich draußen unterwegs bin.
Was war Ihr letzter großer Glücksmoment?
Die Geburt meines Sohnes.
Dachte ich mir.
So, die nächste Frage ist für eine frisch gebackene Mutter auch ein bisschen kompliziert. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Das Ministerium des äußersten Glücks von Arundhati Roy.
Vor oder nach der Geburt?
Vor, da war ich im vierten Monat schwanger, genau.
Die Wahlwerbung der Grünen in diesem Jahr ist, anders als die Stimmung, die wir jetzt gerade hatten, doch ganz schön düster, wenn man sich den Wahlwerbespot anschaut. Es beginnt im Dunkeln mit einem Tisch in einer Turnhalle, da ist eine Wahlkabine und dann der Monolog einer jungen Frau, die sich um Freiheit und Demokratie sorgt. Ist das die Stimmung, die bei den Grünen gerade vorherrscht, ist die Stimmung so düster?
Dieser Wahlwerbespot ist ja ein Mittel, den wir im Wahlkampf auch einsetzen und der fängt ein Stück weit das ein, was wir auch hören, wenn wir unterwegs sind. Neben diesen Elementen gibt es aber viele Elemente, die gerade auch sehr viel um das Thema Zuversicht sich drehen, das wir mindestens genauso wichtig erachten. Wir haben deswegen den Wahlwerbespot in dieser Stimmung gehalten, um auch nochmal auf den Ernst der Lage, in der sich Sachsen befindet, auch nochmal aufmerksam zu machen.
Wie sieht der Ernst der Lage aus Ihrer Sicht?
Wir haben Szenarien für den Tag nach der Wahl, die für die Zukunft des Freistaates nichts Positives ahnen lassen. Also wenn wir davon ausgehen, dass nur noch 3 Parteien im Sächsischen Landtag vertreten sind, davon 2, die ich am Rand verorten würde mit BSW und AfD, dann stellt sich auch die Frage, von wem sich die CDU dann tolerieren lassen möchte. Oder ob es nicht sogar die Gefahr gibt, dass die Ränder sich zusammentun. Und das ist für den Wirtschaftsstandort eine Katastrophe. Und das ist aber auch für viele Menschen ganz klar dann der Moment, wo sie sagen, ich verlasse das Land. Das ist ein Szenario. Aber wir haben natürlich auch andere Szenarien, die eine stabile demokratische Regierungsbildung in Sachsen deutlich schwer machen.
Da nochmal die Nachfrage, wenn Sie jetzt im Wahlkampf unterwegs sind, haben Sie dann tatsächlich das Gefühl, dass das so die Hauptsorge der Menschen hier im Land ist?
Es ist sehr vielfältig, womit die Menschen zu uns kommen. Aber wenn wir gerade mit jüngeren Menschen sprechen, wenn wir auch mit Frauen sprechen und auch wenn wir mit der Wirtschaft sprechen, die sagen ganz klar, wir brauchen eine stabile demokratische Mehrheit. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir uns sonst Sorgen machen, wie das hier weitergeht. Das höre ich tatsächlich sehr, sehr oft, neben natürlich Einzelthemen, zu denen wir sicherlich heute noch kommen werden.
Wie erleben Sie das im Wahlkampf? Susanne Schaper hat bei uns gesagt, wenn sie davon ausgeht, wie die Stimmung am Wahlkampftisch ist, dann würde sie mit 80% gewählt werden müssen. Sie weiß ja, dass die Umfragewerte gerade völlig anders aussehen. Dahinter steckt ja dieser Gedanke, den wir auch von anderen Politikern jetzt schon gehört haben, die Menschen, die eine andere Meinung haben, die kommen gar nicht mehr zu uns und reden gar nicht mehr mit uns von sich aus. Wie erleben Sie das?
Das ist uns unterschiedlich, je nachdem, wo man sich auch befindet in Sachsen. Wenn wir im Wirtschaftskontext unterwegs sind, dann gibt es sehr viele, viel mehr als eigentlich 2019, die sagen, wir brauchen euch, wir wollen, dass ihr auch weiter in der Regierung seid, weil ihr sorgt für diese und jene Dinge. Wenn wir an Wahlkampfständen sind, auch in Görlitz, da kommt es schon auch zu Beschimpfungen. Da kommen schon auch Menschen, die nicht unserer Meinung sind. Also es ist ein gemischtes Bild. Das macht es so schwierig, tatsächlich ein Gefühl dafür zu haben, wie auch die Stimmung insgesamt ist und was dann zur Wahl, also die Vorhersage wird einfach extrem schwierig dadurch.
Das wurde jetzt vielfältig auch überregional geschrieben, dass die Grünen die sind, die in diesem Wahlkampf am meisten angefeindet werden, am meisten Anfeindungen erleben. Ist das tatsächlich auch bei Ihnen so, das, was Sie im Wahlkampf meistens erleben?
Ich habe jetzt den Vergleich zu den anderen Parteien tatsächlich nicht. Ich erlebe aber seit 2 Jahren eine Aggressivität und auch eine Enthemmung, tatsächlich auch gegenüber Grünen, wo auch nicht mehr die Person angeschaut wird, die eigentlich konkret auch vor Ort zum Beispiel Politik macht, die vielfältig unterstützt, sondern da werden sehr stark Narrative verwendet, die halt in den sozialen Medien sehr stark getrieben werden. Das erleben wir wirklich in einer anderen Dimension, als das bisher der Fall gewesen ist. Neu ist tatsächlich dieses aggressive Element und auch das Thema Sicherheit, was wir im Wahlkampf diesmal ganz anders betrachten, als wir das 2019 noch getan haben.
Das heißt, auch Sie gehen nicht alleine raus und machen Wahlkampf, sondern immer mit Verstärkung, immer am Tag und nicht nachts Plakate hängen oder im Dunkeln.
Genau.
Sie haben vorhin gesagt, wir kommen noch auf die Themen, die in diesem Wahlkampf besprochen werden. Das sind, muss man, oder wir stellen es zumindest so fest, es ist vor allem das Thema Ukraine, das Menschen umtreibt. Das ist auch das Thema Migration, die offenbar hier tatsächlich wahlentscheidend werden können, obwohl sie gar nicht landespolitisch jetzt so reguliert werden können. In den 80er Jahren, da war die Wurzel der Grünen-Bewegung in Westdeutschland der Widerstand gegen die NATO-Vorhaben auf die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen, des Warschauer Pakts mit der Stationierung eigener Mittelstreckenraketen zu reagieren. Frieden schaffen mit weniger Waffen war damals der Slogan der Protestbewegung. Dann erinnern wir uns an harte interne Auseinandersetzungen zur Jahrtausendwende. Da haben dann die Grünen dem Militäreinsatz im Kosovo zugestimmt, ebenso dem Militäreinsatz in Afghanistan. Und jetzt werden sie im Wahlkampf attackiert von gleich 3 Parteien. Die Grünen seien keine Friedenspartei mehr, ob der Haltung im Ukraine-Konflikt. Was entgegnen Sie, wenn Sie sowas auch zum Beispiel im Wahlkampf gesagt bekommen?
Ich versuche dann immer ranzugehen an den konkreten Fall, den wir jetzt haben. Und es gibt sehr klar einen Aggressor. Und selbst das muss man immer wieder erstmal feststellen in Gesprächen, dass es eben Putin ist, der das diplomatische Parkett damals verlassen hat, der sich entschieden hat, die Ukraine zum 2. Mal kriegerisch anzugreifen. Das war ja schon 2014 mit der Okkupation der Krim. Das ist das Erste, das ist ein Fakt. Nicht mal auf den kann man sich mit Menschen teilweise einigen. Das Zweite ist das Narrativ, er würde sich nur wehren, weil die NATO würde sich hemmungslos verbreitern. Das stimmt schon mal auch nicht, weil Staaten stellen Anträge, um in die NATO aufgenommen zu werden. Und die NATO ist da jetzt niemand, der sich da ohne Not verbreitert. Das stimmt also auch nicht. Der Krieg findet ausschließlich auf ukrainischem Territorium statt. Und das Leid, was dort geschieht, kommt auch mit unseren Menschen eigentlich in Berührung. Wir haben ja damals sehr aktiv in Görlitz im Büro Ukraine-Hilfe gemacht mit über 1000 Menschen, die wir dort untergebracht haben, denen wir geholfen haben, wo wir das Leid und das Elend in den Gesichtern der vor allen Dingen Frauen und Kinder gesehen haben, jeden Tag. Das hat uns alles sehr bewegt. Wir waren als Bündnisgrüne immer auch diejenigen, die die Ukraine in ihrem Bestreben, sich Richtung Europa zu orientieren, unterstützt haben, also den Euromaidan zum Beispiel. Insofern ist die Frage, wer hier Kriegstreiber ist, eine sehr interessante. Und da ist es mir, es machen sich manche Menschen sehr leicht, dann einfach zu sagen, die Grünen sind die Kriegstreiber, weil sie für Waffenlieferungen sind. Ich lebe an der polnischen Grenze, 1000 Kilometer weiter beginnt die Ukraine. Das ist eigentlich ein Katzensprung. Wenn Putin die Ukraine einnimmt, dann ist damit nicht Schluss. Ich bin Geografin, ich beschäftige mich schon lange auch mit Geopolitik und Russlands Verhalten, was die Destabilisierung in Europa angeht. Das heißt, die baltischen Staaten warnen uns eindrücklich und haben berechtigt große Sorgen, aber wir sehen es natürlich auch in Georgien, wir sehen es in Transnistrien, was dort passiert. Und der Krieg würde sehr, sehr nahe, würde direkt an die Außengrenze zur Europäischen Union rücken. Und ich sehe das, und Putin gewähren zu lassen oder einem Diktatfrieden zuzustimmen, würde nicht dafür sorgen, dass es eine Befriedung gibt auf dem europäischen Kontinent. Und ich habe jetzt deswegen so ausgeholt, weil es sehr, sehr schwierig ist, mit Menschen sich auf bestimmte Fakten oder auf eine sachlichen Dialog überhaupt noch einzufinden, was sehr, sehr schwierig ist. Wo man die Menschen manchmal kriegt, ist, wenn man sagt, es ist eben nicht nur ein Stück Land, was man Putin lassen würde, weil wir haben viele, gerade im Grenzraum, Großeltern, die Vertriebene sind, die vertrieben wurden. Meine Großeltern wurden aus den Sudeten damals vertrieben. Und das war nie ein Stück Land, was man ihnen einfach nur weggenommen hat, sondern das ist ein Schmerz und eine Wunde, die sie ihr Leben lang mit sich führen werden. Das ist manchmal der Punkt, wo man mit den Menschen ins Gespräch kommen kann darüber, was das eigentlich bedeutet. Aber bis man überhaupt an diesen Punkt kommt, sind sie halt schon wieder weitergeeilt und haben ihr Kriegstreiber, ihr habt Pazifismus aufgegeben, Parolen ausgespuckt. Das kann man nicht anders sagen. In den Dialog zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und wir wissen, dass wir da als Bündnis 90 Die Grünen sicherlich Wählerstimmen auch einbüßen. Aber das ist ein Punkt, wo wir nicht wackeln werden und nicht wackeln können.
Frieden schaffen mit weniger Waffen, haben wir gerade angesprochen, war das Slogan der Grünen im Westen. Schwerter zu Pflugscharen der DDR-Bürgerrechtsbewegung, Sätze, die Ihnen heute zum Beispiel das BSW auch entgegenhält. Warum stimmen die so nicht mehr? Warum muss zum Beispiel auch die Bundeswehr aufgerüstet werden?
Zwei Sachen dazu. Also eine Frechheit vom BSW, eine absolute Frechheit, überhaupt Slogans zu verwenden, wo sie in ihren Reihen Menschen mit einer sehr glatten DDR-Biografie haben. Genau jene Menschen, die unsere Bürgerrechtler damals auch in den 80er Jahren entschieden verurteilt haben und letztendlich auch zu Fall gebracht haben. Also das ist eine Anmaßung hoch drei, dass sich ausgerechnet eine Partei und eine Sarah Wagenknecht, die sich ja in die Tradition einer kommunistischen Plattform stellt, die Walter Ulbricht im Büro hängen hat, sowas anmaßt zu sagen. Schwerter zu Pflugscharen, warum stimmt das heute nicht mehr in dieser Form? Die Zeiten haben sich weiterentwickelt und wir sehen, dass wir über das Thema Pazifismus sehr grundlegend ins Nachdenken gekommen sind. Das ist auch für Bündnis 90 immer ein Thema gewesen, aber ich hatte das schon ausgeführt, dass wir immer sehr fest an der Seite der Ukraine gestanden haben, die sich an Werten orientiert hat wie Demokratie, Freiheit und in diese Richtung sich entwickeln wollte. Und wir erleben das Gleiche, wie wir es damals erlebt haben, auch 1968, als mit massiver Gewalt eben damals die Sowjetunion ihre Panzer geschickt hat, weil Menschen genau das versucht haben zu erlangen. Und wir erleben, wie sozusagen genau der Kampf nicht nur gegen ein Territorium geführt wird, sondern gegen grundlegende Werte, gegen eine Wertegemeinschaft, die wir in Europa miteinander eigentlich teilen. Und insofern ist es absolut erforderlich, dass die Ukraine dort unterstützt wird, sich zu verteidigen. Sie haben das Thema Aufrüstung angesprochen. Ich weiß nicht, ob es um Aufrüstung geht oder ob es um Ausrüstung geht.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Sarah Wagenknecht hat ja zum Beispiel inzwischen Bedingungen formuliert für mögliche Koalitionen, die sie eingehen würde. Eine davon ist eben ein Nein zur Stationierung amerikanischer Waffensysteme in Deutschland. Nehmen wir mal den Punkt, da sind die Grünen ja klar und sagen ja.
Sarah Wagenknecht sitzt im Saarland oder in Berlin und meint, diktieren zu können, welche Landesregierung sich wie formen und zu welchen Bedingungen. Man streut den Menschen ein bisschen Sand in die Augen, wenn man glaubt, dass die Frage von Krieg und Frieden in Landesregierungen entschieden wird. Auch das Thema Stimme im Bundestag ist etwas, was nicht so ohne weiteres zu verhandeln ist in einer Landesregierung. Wenn man sich nicht einigt, gibt es eine Enthaltung. Dann gibt es sozusagen, ne, das ist immer so gewesen, so haben wir das auch gehandhabt. Deswegen wäre ich immer sehr vorsichtig und ich finde es auch befremdlich, dass sie, die eigentlich hier von Sachsen nicht wirklich eine Ahnung hat, diese Emotionen sehr stark bedient und der Meinung ist, sie könnte diese Forderungen stellen. Die Ausrüstung der Bundeswehr ist über viele Jahre verbummelt worden, sagt man. Es ist ein CDU-geführte Ministerium gewesen. Boris Pistorius geht jetzt anders vor, auch mit Bedacht. Und vor allen Dingen wahrt er auch ein bisschen das Gesicht, was wir in Deutschland oder als Deutschland nach 2014 verloren haben gegenüber unseren osteuropäischen Nachbarn. Also gerade das Baltikum, gerade Polen haben nach der Okkupation der Krim sehr klar gesagt, was zu tun ist, dass man sich große Gedanken machen muss, wie man mit den Außengrenzen tatsächlich umgeht. Und das wurde zugunsten anderer Interessen, ne, zum Beispiel dem Import von sogenannten billigem russischen Öl, hinten angestellt und damit eigentlich auch die Friedensarchitektur in der EU angekratzt. Und jetzt haben wir eben das erlebt, was die Grünen damals schon gesagt haben, nämlich, dass Putin keine Ruhe geben wird nach der Krim, sondern weitermachen wird. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er, wenn er seinen Willen bekäme, vor dem Baltikum stoppt oder vor Georgien stoppt. Das ist, glaube ich, etwas, was man feststellen darf. Insofern geht es bei der Bundeswehr, der Modernisierung, der Ausrüstung auch darum, für uns eine Verteidigungsfähigkeit herzustellen im Kontext der gesamten europäischen Friedensarchitektur.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, was den Wahlkampf wirklich bestimmt im Moment. Das ist das Thema Migration. Da sagt etwa die Hälfte der Wähler, das ist wahlentscheidend. Im Programm der Grünen steht zum Beispiel keine Grenzkontrollen, keine nächtlichen Abschiebungen, keine Familientrennung. Andererseits haben wir dann die überforderten Kommunen und die Grünen in der Bundesregierung, die unter dem Druck der Flüchtlingszahlen jetzt schon Verschärfungen zugestimmt haben. Was bedeutet das für Sie im Wahlkampf? Sind Sie da den einen vielleicht nicht restriktiv genug und der eigenen Wählerklientel geht vieles zu weit?
Das ist ein auch eben sehr komplexes Thema. Und auch als Geografin ist mir dieses Thema Migration schon im Studium immer wieder begegnet. War eigentlich mal ein Fachterminus, jetzt ist das Wort politisch extrem aufgeladen. Es ist kaum noch möglich, dort zur Versachlichung zu kommen. Und ich möchte aber mal in die Versachlichung gehen. Wir haben in Deutschland erlebt, was es eigentlich seit den 70er Jahren nie geschafft hatte, seine Einwanderungspolitik tatsächlich zu regeln. Wir hatten diese zwei Säulen, Asyl und Migration, also Asyl und Flucht, so rum, und Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Diese erste Säule, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, war sehr schwer zu bewältigen für Menschen, die kommen wollten, um zu arbeiten. Und die zweite Säule hat insbesondere Bedeutung erlangt, als die große Flüchtlingswelle um die 2015er Jahre dann kam. Wir haben eine, wie soll man das nennen, ein es fehlte an einer Ordnungspolitik innerhalb dieses Bereichs Migration. Und dieses fehlende Ordnungselement haben die Menschen gespürt, tatsächlich dann auch konkret, als vor zwei Jahren die nächsten großen Zuwanderungsbewegungen kamen, über die Säule Asyl und Flucht. Und diese nicht geordneten Verfahren, so will ich es mal nennen, oder Zuwanderungswellen, haben in den Kommunen dafür gesorgt, dass die Kapazitäten an die oder über die Grenzen gekommen sind, weil wir gleichzeitig die geflüchteten Bewegungen aus der Ukraine gehabt haben. Die Geflüchteten aus der Ukraine hatten leichtere Zugänge zu Wohnungen zum Beispiel oder auch zum Arbeitsmarkt. Aber die Unterbringung von Geflüchteten war für die Kommunen, gerade dezentral dann einfach wirklich ein Problem. Und es gab da eine Überforderung nicht nur im Wohnbereich, sondern es gab auch eine Überforderung im Integrationsbereich, was das Thema Sprachkurse anging, was Kita-Gruppen anging. Und wir haben diese Rückmeldung von den Kommunen jetzt nicht nur von CDU-Landräten gehabt oder CDU-Bürgermeistern, sondern wir haben das auch von konkreten ehrenamtlichen Initiativen gehabt, die eigentlich seit vielen Jahren immer diese integrativen Tätigkeiten machen, um zum Beispiel in Kindergärten zu unterstützen, wo man eben verschiedene Sprachen dann in Gruppen hat, verschiedene Herkünfte, Kinder mit Traumata. Und ja, diese Überforderung gab es. Ich habe das damals schon sehr klar auch geäußert, habe mir da auch blaue Flecken geholt, auch innerhalb meiner eigenen Partei. Aber ich bin Kommunalpolitikerin und wenn wir den Anspruch haben, Menschen gut unterzubringen, Menschen gut in unsere Gesellschaft zu integrieren, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass das leistbar und dass das machbar ist. Und zu diesem Punkt müssen wir zurückfinden. Das Zweite ist, dass wir...
Darf ich da mal zwischenhaken? Ja. Das ist eine Problembeschreibung.
Genau.
Und was ist die Lösung?
Wir haben im Bereich gemeinsames europäisches Asylsystem als Grüne zugestimmt, zu gucken, dass man Verfahren eben ordnet. Wie das dann im Konkreten aussieht, daran feilt man wohl. Ich halte das aber für erforderlich, dieses ordnende Element zu machen. Und selbstverständlich, auch das ist grüne Programmlage, Menschen, die hier nicht bleiben können, müssen zurückgeführt werden. Da muss man natürlich gucken, da gibt es Unterschiede. Menschen, die hier arbeiten wollen, die hier in Ausbildung sind, die hier gebraucht werden, die sollten diese Möglichkeit auch bekommen. Und die sollte man auch nicht wegnehmen, den Unternehmen zum Beispiel, die dringend brauchen. Da haben die Ausländerbehörden manchmal... Also haben sie noch was zu tun, weil da oftmals Hürden aufgebaut werden, die gar nicht so notwendig sind. Und dann haben wir den Bereich, der immer wieder durch die Medien geht, wo wir mehrfach Intensivstraftäter haben. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also wer sich nie an unsere Regeln hält, ist zurückzuführen, das ist grüne Programmlage. Das vergessen die Menschen immer, weil sie immer behaupten, wir würden nirgendwo Begrenzungen einziehen wollen. Aber Fakt ist auch, und das sage ich Ihnen auch als Geografin, solange der Mensch auf der Welt ist, wandert er umher. Sie können Migration nur begrenzt steuern. Wenn Sie Migration verhindern wollen, müssen Sie an den Fluchtursachen arbeiten. Auch das machen Bündnis 90 Die Grünen immer wieder. Wenn wir daran erinnern, dass der Klimawandel dafür sorgt, dass Menschen ihre Heimaten verlieren, dass die Ausbeutung von Rohstoffen dazu führt, dass blutige Kriege geführt werden, das darf man nicht ausblenden. Und deswegen benennen wir das auch. Das ist ein komplexes Thema. Aber wir sagen sehr klar, eine Ordnung muss es geben neben dem humanitären Aspekt.
Jetzt haben wir ja die Situation, dass das Thema den Wahlkampf nicht so dominieren würde, wenn es nicht tatsächlich ein Problem wäre und man nicht tatsächlich noch eine Menge ungelöster Probleme in dem Bereich hätte. Sie sagen, Migration kann man schwer steuern, schwer begrenzen. Jetzt hat der sächsische Ministerpräsident ja den Vorschlag gemacht, eine eigene sächsische Grenzpolizei zu schaffen. Sie schütteln jetzt schon den Kopf an der Stelle. Sie kommen ja aus dem Grenzbereich und das, was wir erleben, wenn wir unterwegs sind, ist natürlich, dass es schon ein Bedürfnis gibt nach mehr Sicherheit, gerade in der Grenzregion. Warum sagen Sie trotzdem nein? Oder ich glaube, im Wahlkampf hatte irgendjemand gesagt, es ist ein billiger Wahlkampfgag von ihm.
Ja, das ist... Das ist Getöse und da streut man den Leuten auch Sand in die Augen. Ich denke, dass wir das nicht wollen, dass an den polnischen und tschechischen Grenzen wieder stationäre Grenzkontrollen sind. Wir sehen, dass das alltägliche Leben über die Grenze, wie das funktioniert im Alltag zwischen den Menschen und die sind jetzt schon genervt von den Kontrollen, Stichpunktkontrollen, stichweise Kontrollen, die jetzt stattfinden, dass die Staus sich bis sonst wohin ziehen, zum Beispiel in Skorzelec oder auf Görlitzer Seite, das gefällt den Leuten nicht, ganz sicher nie. Und ich bin ein Kind, das über Jahre an den Grenzen aufgewachsen ist. Das gibt Verdrängungseffekte. Die Leute kommen über die grüne Grenze. Es ist eine grüne Grenze, die können sie gar nicht so abriegeln, wie das manche sich so schön vorstellen oder vielleicht auch behaupten, dass das gehen würde. Was funktionieren kann und was auch Wirkung zeigt, ist, dass man die Bundespolizei dort massiv verstärkt, dass man ermöglicht, dass gemeinsame Einsatzgebiete bespielt werden und dass der Verfolgungsdruck auf die Schleuser im direkten Aufgriff steigt. Da kann man definitiv was machen. Das halte ich auch für sinnvoll, weil man in der Fläche die kriegen muss. Die kommen doch nicht über eine Brücke. Das ist doch Das ist doch fern der Realität.
Also Sie meinen jetzt diese Kontrollen innerhalb des 30-Kilometer-Radiuses?
Genau, die meine ich. Und da kann man noch mal gucken, ob da vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dann auch in gemeinsamen Einsatzgruppen, wenn man weiß, okay, es gibt dort andere Hotspots, es gibt dort Treffpunkte, es gibt dort Sammlungspunkte, ob man da gezielter auch noch mal reingeht. Also den Verfolgungsdruck erhöhen durch die Erhöhung auch von personellen Kapazitäten in diesem Bereich, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und dann muss natürlich auch wenn man Schleuser aufgreift, die müssen auch ganz schnell Verfahren kriegen und Konsequenzen tragen. Und wir wissen das, dass in der Justizvollzugsanstalt immer noch ziemlich viele Schleuser sind, die aufgegriffen wurden. Und die müssen sehr schnell in Verfahren kommen. Und da braucht es eben in dem Justizbereich auch die Verstärkung. Das halte ich für absolut notwendig. Grenzkontrollen, stationäre Grenzkontrollen, was stellt sich der Ministerpräsident denn da vor? Will er da die Häuschen wieder aufbauen? Was will er denn dort? Also eigentlich wissen wir aus den vergangenen Jahren, auch zum Beispiel durch das Thema Drogenkriminalität, das hat die nie eingedämmt. Die Leute haben sogenannte Ameisenpfade, Ameisenstraßen, grüne Grenze. Und wenn die rüberkommen wollen, wenn die irgendwas rüber schaffen wollen, dann schaffen die das, weil die das führt zu Verdrängungseffekten genau in diesen Bereichen, wo dann eben die sogenannte Kontrolle wäre. Und meine Prognose ist, das ist nicht umsetzbar. Das ist auch EU-rechtlich nicht umsetzbar, weil das natürlich auch eine Aufkündigung ist der Errungenschaft des Schengen-Raums.
Wir sind gespannt, was der Ministerpräsident am Montag dazu sagen wird. Wenn er bei uns ist in der Wahlarena am vergangenen Montag, hat er ja gesagt, aus seiner Sicht würde das funktionieren. Was sich der geneigte Zuhörer wahrscheinlich fragt, ist, wenn man gemeinsam regiert hat, wie wurde das Thema dann diskutiert? Sie haben jetzt angesprochen, wir brauchen Aufbau bei der Justiz. Die Verfahren müssen schneller werden. Sie haben gesagt, im Grenzraum den Verfolgungsdruck erhöhen wäre sinnvoll. Die AfD, Jörg Urban, hat am Montag gesagt, ja, beim Thema Migration ist ja nichts passiert.
Das ist so viel, wo man jetzt ansetzen kann. Ich fange mal mit der Justiz an. Wir haben eine grüne Justizministerin und in dieser Legislatur ist es erstmals gelungen, wieder alle Amtsgerichte mit Richtern zu besetzen. Das war ein zäher Kampf. CDU-Finanzminister hielt das für überflüssig und auch der MP hat ja damals dem sogenannten Pakt für den Rechtsstaat zugestimmt, der mit Personalaufwuchs in der Justiz einherging. Da konnte er sich auf einmal nicht mehr dran erinnern. Und da mussten wir auch als Grüne darum kämpfen, dass es mehr Richter gibt, um Verfahren schneller abarbeiten zu können. Warum ist das so wichtig? Das hängt ein bisschen auch zusammen mit dem Thema Zuwanderung, weil wir zig Verfahren auf Halde hatten, was zum Beispiel Asylverfahren anging. Das heißt, diese Ausstattung oder die Stärkung der sächsischen Justiz, davon haben eigentlich die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar was und insbesondere die, die das Ganze kritisch sehen und sagen, es dauert zu lange, bis die Leute rechtssichere Rückführungsbescheide bekommen. Das ist zum Ersten. Das Zweite ist, wir haben niemals über eine sächsische Grenzpolizei diskutiert in den letzten 5 Jahren. Der Vorschlag kam überhaupt nie vom Ministerpräsidenten und dass er das jetzt macht, hat er sich vielleicht von Markus Söder abgeguckt. Ich weiß es nicht, das sind ja auch Big Buddies mittlerweile, aber gut. Mögen manche Menschen, die das als leichte Antwort hören wollen, auch gut finden, aber es gibt Umsetzungsschwierigkeiten. So viel vielleicht zu diesem Thema und es war insgesamt, wir haben viele Dinge gemeinsam geschafft. Wir werden ja sicherlich auch gleich nochmal auf das Miteinanderregieren kommen. Aber es gab auch immer wieder Punkte, wo ich mich doch jetzt sehr wundere, dass die jetzt rausgekramt werden, obwohl es da innerhalb der Koalition, insbesondere durch auch ein CDU-geführtes Finanzministerium, immer wieder merkwürdige Blockadehaltung gab. Im Bereich Migration sei nichts passiert. Wenn das Jörg Urban sagt, was wir getan haben, was wir tun konnten als Regierung, was in unserer Hand gelegen hat, haben wir getan. Wir haben versucht, die Kommunen zu entlasten. Wir haben versucht, zu entzerren. Wir haben geholfen, auch in der Ukraine geholfen. Wir haben humanitär geholfen in geflüchteten Camps zum Beispiel. Das haben wir alles gemacht. Nicht alles liegt aber in unserer Hand, sondern das liegt eben auf Bundesebene. Und diese Differenzierung erwarte ich auch von eben Jörg Urban, der als Spitzenkandidat durch die Lande zieht. Dass er sozusagen auch dafür sorgt, dass die Menschen sehen, was wird auf welcher Ebene entschieden. Und es ist von ihm sehr unredlich zu behaupten, man könne in Sachsen darüber entscheiden, wer hier in dieses Land alles reinkommt und wer nie.
Jetzt muss man aber sagen, weil Sie es gerade angesprochen haben, Ampelregierung, vieles wird im Bund entschieden. Bei den Grünen ist ja der Lack im Moment ein bisschen ab. Ja, bei der Europawahl haben Sie bundesweit Ihre Wahlergebnisse halbiert. Das lag eben auch an der Performance der Ampel in Berlin. Aber Danach waren jetzt auch neue Töne zu hören. Mitte Juli gab es ja ein Mitglieder-Online-Forum. Da hieß es dann, man wolle die Sorgen der Bürger wieder ernster nehmen, auf eine Politik des Imperativs, des Ausrufezeichens verzichten. Gerade auf dem Land würden die Menschen allergisch darauf reagieren. Jetzt leben Sie ja auch auf dem Land. Erklären Sie uns das. Was ist da schiefgelaufen in der Kommunikation, im Auftreten, im Handeln?
Dass wir uns halbiert haben, lag natürlich auch daran, dass wir 2019 einen riesen Peak in der Klimabewegung der jungen Leute hatten. Den hatten wir diesmal in der Form nicht. Aber das, was Sie sagen, die Performance der Ampelregierung, die macht uns hier natürlich auch tatsächlich Sorgen oder Ärger, weil wir das natürlich alles unmittelbar spüren. Und die Kommunikation zum Heizungsgesetz, die war hochgradig schwierig. Und auch die Kommunikation zur Kindergrundsicherung war hochgradig schwierig. Man hätte einfach sagen können, wir wollen nicht, dass Kinder in Armut leben. Und darum machen wir das. Es ist nicht gelungen.
Ist es wirklich nur die Kommunikation? Oder wenn Menschen sagen, das kommt bei ihnen nicht an, auch die Tatsache, dass Menschen das schlicht so nicht wollen?
Ich denke, es ist nicht nur die Kommunikation, und das wäre auch zu kurz gegriffen, wenn die Grünen sagen, wir müssen die Dinge nur besser erklären, sondern, und da bin ich bei dem Fakt, den Sie angesprochen haben, ich komme aus dem ländlichen Raum, ich komme aus einer Handwerksfamilie, ich bin immer unterwegs in Kontexten, wo Menschen auch eine andere Meinung haben als ich. Ich werbe da auch gegenüber unseren Leuten im Bund immer wieder dafür, den Dreiklang zu finden. Was ist die Alltagsrelevanz? Also was bedeutet das für euren Alltag? Was ist der Mehrwert für euren Alltag? Was heißt das für eure Region, also für euer unmittelbares Umfeld? Und was ist sozusagen die Aufgabe oder das Bedürfnis dorthin da? Und wenn wir das nicht schaffen, das übereinander zu bringen, dann erreichen wir die Leute einfach nicht. Dann erreichen wir die mit den Themen nicht. Und dann erreichen wir die auch emotional nicht. Politik ist auch immer ein Stück Emotionen. Und wenn dann nur übrig bleibt, die Grünen sorgen für mehr Belastung oder Klimaschutz wird für mich persönlich, privat zu einer Belastung, dann haben wir damit überhaupt nicht gekonnt. Die Grünen setzen sich damit auseinander, wie kann man mehr Menschen erreichen. Ich denke, das ist auch innerhalb der Partei einen absolut wichtigen Diskurs oder eine Debatte darüber braucht, wie der Osten gehört wird.
Kommen wir nochmal auf diesen Punkt. Ja. Ne? Wir wollen keine Politik des Imperativs mehr. Ja. Das ist ja, andere sagen, die Grünen wollen die Leute ständig bevormunden und das geht den Menschen auf den Keks, um es freundlich zu sagen. Sie haben es gesagt, Sie kommen aus einer Handwerkerfamilie, ja. Sie kommen vom Land. Wie sehen Sie das?
Ich bin so im politischen Alltag nicht. Ich gehe nicht zu den Leuten und sage hier, wenn du das nicht machst, musst du dich rechtfertigen. Das ist diese Rechtfertigungsmentalität, die ich persönlich so problematisch finde. Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, er müsse sich rechtfertigen, wie er lebt, wie er spricht, wie er handelt, das will niemand. Und dieses sich rechtfertigen müssen, das ist etwas, was Politik nicht tun sollte, was auch wir Grünen nicht tun sollten, sondern dieses tatsächliche Sehen von Aufgaben oder auch zu begreifen, dass wenn ich als Bündnis 90 die Grünen immer Vielfalt proklamiere, dass da genauso der Karnevalsverein, der Schützenverein, die Freiwillige Feuerwehr, dass die alle dazugehören, das macht das Feld insgesamt offener. Und auch tatsächlich normal ins Gespräch zu gehen und nicht sich irgendwo was auszudenken und dann zu gucken oder dann überrascht zu sein, wenn das, was man sich ausgedacht hat, in der Praxis nie funktioniert.
Haben Sie das Gefühl, da werden Sie jetzt besser gehört in Ihrer Partei?
Ich sorge dafür, dass man mich hört. Weil, und nicht nur ich, es gibt viele ostdeutsche Stimmen mittlerweile aus den Ländern, die sagen, manche Wörter zum Beispiel begreifen die Ostdeutschen anders als Westdeutsche. Ihr müsst daran denken und bitte, wenn ihr jetzt diese Debatte spielt, das ist für uns einfach nie gut, weil wir begreifen das anders. Die Menschen ticken hier anders und da setzen wir uns sehr stark dafür ein und das braucht man sicherlich auch in den eigenen Strukturen in deutliche Erhöhung auch des Anteils von Menschen mit ostdeutscher Sozialisation oder ostdeutschem Erfahrungshintergrund. Gilt ja auch für zugezogen. Ich will jetzt nicht sagen, nee, nur wenn du hier geboren bist, bist du echter Ossi, so ist es nicht. Aber selbstverständlich braucht es diese Repräsentanz in den eigenen Strukturen, damit man eben tatsächlich dazu kommt, die Perspektiven aus allen Regionen Deutschlands einzubeziehen. Und da ist der Osten noch zu schwach, auch in der eigenen Struktur. Aber ich, wie gesagt, nicht nur ich arbeite daran, da gibt es auch andere Menschen wie Heiko Knopf als stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Wir geben da unser Bestes und wir haben da auch Ohren, die uns hören wollen.
Mhm. Nach der Europawahl hieß es auch, Klimaschutz müsse bezahlbar bleiben. Das haben Sie jetzt auch so angedeutet. In Ihrem Programm ist aber jeder Aspekt verbunden mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, grüne Kernthemen. Aber sind das wirklich Themen, mit denen Sie die Menschen aktuell erreichen? Wollen die das hören? Und nebenbei auch noch, Ihr Wahlprogramm ist mit 148 Seiten das längste und auch eine ganz schöne Herausforderung gewesen. Ich habe es wirklich gelesen, aber ich hätte mir da einen Abschluss in Sozialwissenschaften fast gewünscht.
Respekt, dass Sie es gelesen haben. Also ja, die Grünen haben nicht den Mut zur Lücke tatsächlich. Das kann man als Spleen bezeichnen. Sie haben einfach immer Angst, dass sie irgendjemanden vergessen. So, dadurch ziseliert das aus. Aber ich sage jetzt noch mal was zum Thema Klimaschutz und grüne Kernthemen. Wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, vernünftig ins Gespräch kommt, dann kann man sich sehr schnell mit den Menschen darauf einigen, dass wir ein Problem haben mit dem Klima.
Die Frage, ich glaube, das stellt auch kaum jemand in Frage, oder?
Ich führe mal aus. Das heißt, die Menschen merken das in ihrem Alltag, auch Landwirte merken das, die Wirtschaft merkt das, wenn sie sich irgendwo ansiedeln wollen, was das Thema Wasser zum Beispiel angeht. Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg hat immer den schlauen Satz gesagt, wir sind uns einig im Ziel und bleiben offen in den Wegen. Und um die Wege geht es. Das heißt, Klimaschutzmaßnahmen müssen so sein, dass Menschen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie nicht Angst davor haben müssen. Also das heißt, diese sozial gerechte Komponente ist etwas, was die Grünen sehr stark mitdenken müssen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Förderung ausschütte für die energetische Sanierung von Wohnhäusern, ein klassischer Einfamilienhäuser, und ich habe eine junge Familie, die junge Familie zahlt ihr Häuschen zum Beispiel noch ab, und dann kommt die energetische die Förderung für die energetische Sanierung, dann ist es wichtig, dass dort Unterschiede gemacht werden, was die Einkommen angeht, die Haushaltseinkommen angeht. Das heißt, diese junge Familie, die sowieso schon abbezahlt, muss eigentlich die Chance haben, weil sie ja wahrscheinlich mittlere Einkommen haben, mehr Förderung zu bekommen, als vielleicht jemand, der das Häuschen schon längst abbezahlt hat, der ein richtig gutes Einkommen hat. Da muss es Unterschiede geben. Und diese Unterschiede gibt es aber im Moment nicht. Es ist einkommensunabhängig, wie ich die Förderung bekomme. Es hat aber was mit Bonitäten auch zu tun, die ich bei der Hausbank kriege. Das heißt, am Ende profitieren die davon, die ohnehin schon besser dastehen, obwohl wir eigentlich in der Masse die Menschen erreichen müssen, nämlich die mit den mittleren Einkommen, wenn wir die Maßnahmen machen wollen. Und das meine ich, dass wir dieses Thema Klimaschutz deutlich im Bereich soziale Gerechtigkeit nochmal anders wenden müssen, auch als Bündnis 90 Die Grünen. Grundsätzlich, und da können Sie mich zumindest nicht davon abbringen, ist das Thema Klimaschutz ein essentielles, weil es die Lebensgrundlagen von uns Menschen sichert, aber auch die Wirtschaftsgrundlagen dieser ganzen Volkswirtschaft. Und dieses, was Winfried Kretschmann eben gesagt hat, dieses offen in den Wegen bleiben, auch Technologieoffenheit zu haben, das halte ich für essentiell und damit erreicht man die Menschen. Es geht immer darum, wie spreche ich miteinander? Worüber spreche ich? Komme ich da von oben herab und sage, ja, Klimaschutz über alles? Selbst wenn ich das intrinsisch denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, muss ich einfach gucken, wie erreiche ich den Alltag der Menschen? Wie erreiche ich das Bedürfnis? Und wo kann ich denn anknüpfen? Wo erleben Sie das denn im Alltag? Mhm. Wenn Sie zum Beispiel angestellt sind bei einem Unternehmen, was sagt, ich will mich hier ansiedeln, brauche aber da zum Beispiel Wasser, dann wird mir das ganz anders im Bewusstsein sein, dass das mit meinem Arbeitsplatz konkret was zu tun hat und damit auch mit meinem Einkommen, was ich für meine Familie erwirtschafte, als wenn es gar keinen Bezug gibt zu dem, was ich eigentlich im Alltag tue. Und ich glaube, dieses Verkoppeln ist wichtig und diese Entkopplung zwischen dem abstrakten Begriff Klimaschutz und dem, wie man kommuniziert, das spüren wir und dann arbeiten wir als Bündnis 90 Die Grünen.
In der Realität ist das am Ende aber immer, wenn man in der Regierung ist, auch Regierungshandwerk, weil man muss das, was man politisch will, umsetzen und in Regelungen gießen. Jetzt hören wir von jeder Partei wieder in diesem Wahlkampf, wie in jedem Wahlkampf, wir müssen Bürokratie abbauen. Sie erleben es auch bei den Handwerkern in der Wirtschaft. Jeder jammert, es wird immer mehr, statt dass Bürokratie abgebaut wird, wird es immer mehr. Wenn wir jetzt mal auf die vergangene Legislaturperiode schauen, dann ist das ein Vorwurf, der sich auch explizit an die Grünen richtet, dass nämlich dadurch, dass man Gleichstellung regeln will, zum Beispiel, nehmen wir nur das Vergabegesetz, das sei deshalb so aufgebläht gewesen, ist ja auch nicht durchgekommen, von der CDU abgelehnt, weil dann das überfrachtet wurde mit ganz vielen Regulierungswünschen und mit ganz vielen Bedingungen. Wenn man Klimaschutz, Gleichstellung und das alles in solche Gesetze mit eingießt, Wächst da nicht die Regelungswut?
Ja, die SPD erzählt dieses Märchen immer sehr gerne, dass das Vergabegesetz an den Grünen gescheitert wäre. Fakt ist, dass es einfach ein saumäßiges Verfahren war, was Dulich da aufgesetzt hatte. Und er sich auch da nicht wundern brauchte, dass die Kammern dort nicht mitgegangen sind. Das lag aber mitnichten an den Vorstellungen, die Grünen hatten. Da macht er jetzt gerade so ein bisschen auch dieses Bashing mit. Und zum Beispiel,
also ich habe es bei den Handwerkern zuletzt gehört, dass die gesagt haben, ihnen sind da viel zu viele Regelungen drin.
Genau.
Eben. Und dann kam das Thema Gleichstellung unter anderem.
Unter anderem, aber es sind natürlich auch andere gute Regelungen, die da drin geregelt hätten werden können. Aber mir geht es tatsächlich ums Verfahren. Man hätte diese Dinge vorher abklopfen müssen und fragen, worauf können wir uns einigen. Es war aber kein grünes Ministerium, was das Vergabegesetz vorgelegt hat, sondern das war das Wirtschaftsministerium von Martin Dulich. Und das war handwerklich einfach nie gut. Und deswegen gab es den Gegenwind. Und da ist es einfach nur, ich will nicht sagen, ja, es ist billig, dann immer zu sagen, das lag an den Grünen. Es lag nicht an den Grünen, das sage ich hier explizit. Wir haben die Problematik der Bürokratisierung selbstverständlich. Und wir haben aber als Bündnisgrüne in den letzten 5 Jahren Dinge auf den Weg gebracht, die eben nicht bürokratisch gewesen sind. Und das trifft gerade den Bereich Klimaschutz. Die kommunale Klimamillion ist ein freies Budget, was wir den Landkreisen und den kreisfreien Städten zur Verfügung gestellt haben. Sehr einfach. Auch im Verwendungsnachweis. Die können das frei entscheiden vor Ort, wofür sie das einsetzen. Und es ist ein super einfacher Verwendungsnachweis. Und das ist so ein ganz konkretes Beispiel, wo wir das als Grüne gemacht haben. Zweites ist Reparaturbonus Balkonkraftwerke. Komplett digitalisierte Verfahren bei der SAB. War immer der Wunsch. Da gibt es keinen Papierwust, da gibt es nichts. Das können die Leute machen. Ich habe das mit meiner Mutter selber gemacht. Funktioniert klasse.
Ja, ganz aber die Mutter klar. Alleine hätte es wahrscheinlich nicht gekonnt. Ich habe den Reparaturbonus auch beantragt. Ganz so einfach war es nicht.
Das war bei dem Ident-Verfahren. Bei dem Ident-Verfahren hing das. Das war aber dennoch nichts, was man als unlösbar gilt. Und besser, ich beschäftige mich eine Stunde damit dann nochmal, als dass ich 5-mal Briefe hin und her schicke, Faxe und was weiß ich. Also dann haben wir auch konkrete Vorschläge gemacht, auch als Grüne, wo man Bürokratie entlasten könnte. Wir haben jetzt von Habeck das Thema Praxischecks zum Beispiel, die wir gerne auch für Sachsen haben wollen. Also mit denen, die es betrifft, darüber zu reden, ist das sinnvoll oder kann das weg? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Genauso das Once-Only-Prinzip, auch was das Habeck-Ministerium macht. Also man gibt als Unternehmer oder als Person seine Daten einmal ein und es gibt genug Behörden, Schnittstellen, die dann diese Daten abrufen können, sodass ich das nicht 8-mal machen muss. Es ist leider nicht gelungen, auch insbesondere aufgrund des Widerstands vom Finanzministerium, die Empfehlung der Förderkommission 2 umzusetzen. Nämlich zum Beispiel, dass es nicht mehr 50% Stichproben gibt, was die Verwendungsnachweise von Fördermitteln angeht. Das ist eine Misstrauenskultur, die CDU in diesem Land auch pflegt. Kann sie sich immer vorne hinstellen und sagen, ja, wir müssen mehr Vertrauen haben. Ihre eigenen Ministerien verhindern das, insbesondere das Finanzministerium. Und nicht mal dem konnten sie zustimmen, dass man sagt, man macht nur noch 10% Stichprobenverfahren, weil wir im Grunde den Menschen eigentlich vertrauen und auch den Unternehmen vertrauen. Also wenn man für Entbürokratisierung ist oder Bürokratieabbau, dann muss man auch immer ein bisschen gucken, woran hat es gelegen, dass das eben dann nicht zustande gekommen ist. Und wir Grüne sind die letzten 4 Jahre dabei gewesen. Davor gab es eine sehr, sehr lange Zeit, wo wir nicht dabei gewesen sind und wo das Stricken von komplizierten und komplexen Richtlinien zum Beispiel und auch Verordnungen nicht auf unserem Mist gewachsen ist. Und da wehre ich mich auch dagegen, dass man jetzt alles bei den Grünen ablädt. Ich habe jetzt mindestens 2 Beispiele genannt, wo wir das besser gemacht haben.
Sie haben jetzt ganz oft das Finanzministerium angesprochen. Wenn wir da nochmal schnell beim Thema Personal und Geld sind, das war auch immer eins der größten Streitthemen in der Koalition. Wenn wir an den Finanzausgleich mit den Kommunen denken, das ging nie ohne weiteres durch. Beim Personal, auch jetzt wieder bei den Schulassistenten, da wurde eben erst die Haushaltssperre reingeknallt, dann hat man neu verhandelt, jetzt kommen sie dann doch. Die SPD sagt ja, wir wollen andere Wege finden, will das jetzt nicht nochmal erklären, haben wir alles im langen Interview mit Frau Köpping gemacht. Was sagen Sie, wie kann man das Thema Finanzen angehen, denn mit der jetzigen Schuldenbremse wird es schwierig.
Bündnis 90 Die Grünen waren die einzigen, die in den letzten 4 Jahren ein konkretes Gesetz vorgelegt haben, wie man die Schuldenbremse anpassen kann in Sachsen. Und zwar so anpassen kann.
Bei der Diskussion um die Verfassungsreform.
Um die Verfassungsänderung. Und zwar so anpassen kann, dass man auf Konjunktur und Inflation reagieren kann, was notwendig wäre. Das haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen. Wir haben uns dabei orientiert, was zum Beispiel Hessen macht. Wir hatten die auch dafür eine Anhörung. Wir haben in der Koalition verschiedene Experten und Expertinnen gehört, die alle gesagt haben, die sächsische Schuldenbremse ist die restriktivste und die ist auch wirklich ein Risiko für den gesamten Haushalt für die nächsten Jahre. Das war nicht irgendwer, sondern das waren zum Beispiel Leute, die als Wirtschaftsweise auch die Bundesregierung beraten. Nicht nur die grüne Bundesregierung, auch davor schon. Dazu ist es halt nicht gekommen, weil man ideologisch der Meinung war, man ist besonders stolz darauf, diese sehr harte Schuldenbremse zu haben, die sehr starr ist. Und ich sage Ihnen aber als...
Ideologisch meint die CDU?
Ja, das meint eindeutig die CDU. Man kriegt ja immer auf Ideologie vorgeworfen, aber Ideologie par excellence kriegt man in Sachsen richtig gut in der CDU-Finanzpolitik mit. Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir volkswirtschaftlich, wenn eine Krise da ist, dagegen investieren müssen. Das heißt, um aus der Krise rauszukommen, muss ich investieren, 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 um aus dem Loch rauszukommen, Konjunktur anzukurbeln. Das ist mit der jetzigen Schuldenbremse nicht möglich.
Die Chance, dass eine Verfassungsänderung nach dieser Wahl klappt, ist ja nicht größer geworden.
Historische
also,
Chance
wie
vertan.
Ist dann der Weg?
Historische Chance vertan, geht auf die Kappe der CDU. Bin ich gespannt, wie das wird mit der neuen Regierungsbildung. Wenn wir dabei sind und wenn die SPD dabei ist, werden wir sicherlich weiterhin auf eine Anpassung der Schuldenbremse drängen. Wenn wir nicht dabei sind, wird das nicht passieren, meine Prognose. So, das ist das Thema Schuldenbremse. Das andere Thema ist natürlich die kommunale Finanzausstattung. Wir haben da keine Reform gehabt, auch wenn immer behauptet wird, wir hatten eine. Das Wegnehmen von Sonderansätzen für besonders gebeutelte Landkreise würde ich jetzt nie als große Reform bezeichnen. Wir haben einen Bildungsansatz reingepackt, das ist ein Ansatz, kann man machen. Aber man sieht, dass noch nie so eine große Unzufriedenheit oder so eine große Störung gab im Verhältnis Kommunen-Freistaat wie unter dem jetzigen Finanzminister. Und dann einfach zu sagen, die nörgeln nur oder die machen Missmanagement, ist mir einfach zu kurz gegriffen. Und Finanzausstattung zu ändern, das ist auch ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange umtreibt. Ich bin ja selber auch Kreisrätin. Wir brauchen definitiv eine Antwort für die massiv gestiegenen Soziallasten in den Landkreisen. Jugendhilfe, Hilfen zur Pflege und auch Bundesteilhabegesetz. Da muss ich dringend was tun. Wir brauchen eine Sockelfinanzierung, also eine stabile Grundfinanzierung für die Kommunen, mit der sie definitiv rechnen können. Das heißt, sie müssen die Möglichkeit haben, auch freiwillige Aufgaben leisten zu können. Und was wir konkret gemacht haben als Bündnis 90 Die Grünen, ist ein Gesetz vorzulegen, Erneuerbare Energien Beteiligungsgesetz, dass die Kommunen Einnahmen erzielen, immer wenn Windenergie oder PV bei ihnen ausgebaut wird, bekommen sie verpflichtend Geld dafür. Das wird bei ihnen nicht angerechnet auf die Zuweisung im FAG, das ist ganz wichtig. Damit haben sie wieder Spielräume, aber grundsätzlich muss in dem Finanzausgleich neu geregelt werden.
Ganz kurz mit Bitte um eine kurze Antwort. Sie haben gerade gesprochen von einer möglichen Regierungskoalition mit der SPD wieder. Es könnte aber auch für CDU, BSW und Grüne reichen. Schließen Sie so eine Koalition aus mit dem BSW?
Wir haben eine sehr klare inhaltliche Abgrenzung zum BSW. Ich habe das vorhin auch ausgeführt. Wie das zustande kommt, darüber wird eine Landesversammlung entscheiden, sollte es zu solchen Sondierungen kommen. Ich persönlich, für mich ist die politische Reise dann zu Ende. Ich kann persönlich als Franziska Schubert nicht koalieren mit dem BSW. Das ist ein offenes Geheimnis, dass über diese Schwelle werde ich nicht gehen. Und weil man immer mit dem Argument kommt, aber wir müssen doch als Grüne die, ihr müsst doch als Grüne die Demokratie retten. Nee, es sind nämlich nicht Bündnis 90 die Grünen, die für alles verantwortlich sind, sondern es ist eine CDU, die sich diesen Schuh auch anziehen muss, weil sie 34 Jahre in diesem Land auch Regierung angeführt hat. Und ich würde mir dort mehr Konzentration darauf wünschen, insbesondere bei der CDU, wo der eigentliche Gegner für die Demokratie steht und nicht dieses permanente Abarbeiten und salonfähig machen, dieses Hasses und dieser Hetze gegenüber einer Partei, in dem Fall uns, die noch nie zweistellig war in Sachsen.
SPD-Spitzenkandidatin Köppen hat in einem Interview zuletzt gesagt, Grüne und SPD wären stärker gewesen, wenn sie sich öfter zusammengetan hätten. Hat sie recht?
Das ist immer sehr leicht, das nach 5 Jahren zu sagen. Wir haben gerade auch als Grüne das Köpping-Ministerium in der Corona-Zeit massiv unterstützt. Da kann ich mich nicht erinnern, dass es da Fehlschüsse gegeben hat. Wir haben in den wesentlichen Punkten alle drei zusammengearbeitet und gemeinsame Erfolge gehabt. Und es gab natürlich Punkte, über die wir nicht übereingekommen sind, was auch, glaube ich, normal ist. Aber zu sagen, die kleineren Partner wären jetzt die gewesen, die es hätten reißen können, bin ich mir nicht sicher. Es gibt auch eine große Verantwortung des größten Koalitionspartners, auch ein Stück weit dafür zu sorgen, auch in der Führung einer Koalition dafür zu sorgen, dass man gemeinsame Erfolge auch gut kommuniziert und zu gemeinsamen Erfolgen auch gut kommt. Die haben wir ja geschafft, nur kommuniziert haben wir es nicht.
Eigentlich sollten Sie jetzt noch ein paar Sätze ergänzen, schaffen wir leider nicht. Bleibt uns an dieser Stelle Danke zu sagen, Frau Schubert, für das Gespräch.
Das Interview haben wir aus Termingründen am Vormittag aufgezeichnet heute und damit verabschieden sich Uta Deko
und Jan Kummer.
Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio. Stressiger Tag? Mit den Podcasts von MDR Sachsen kommen Sie ganz einfach auf andere Gedanken. Der Sonntagsbrunch, der Waldbrand, exquisit, Elefant, Tiger und Co. Aufgefallen, Mensch, Nachbar. Jederzeit die besten Podcasts aus Sachsen bei mdrsachsenradio.de, in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.